guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 17. Juni 2026. Wir werden immer mehr. Große Versammlung der Azubis gegen rechts Freiburg. Es geht darum, sichtbar zu werden. Decolonize Berlin e.V. sieht eine Pflicht des Bundes zur Kolonialismuserinnerung. Nach einer anscheinend Einigung zwischen Iran und USA, ein Rückblick auf den Beginn des Krieges gegen den Iran aus Sicht einer Iranerin vor Ort. Sport im Kapitalismus, die Fußball-WM als Gelddruckmaschine. Richtungswahl in Kolumbien und über die romantische Liebe, die Dekonstruktion eines Ideals. Das sind die Themen, die euch in der kommenden Stunde erwarten. Wir haben bereits berichtet über die Azubis gegen rechts, die sich auch in Freiburg gegründet haben. Und vergangenes Wochenende fand eine Versammlung der Azubis gegen rechts statt. Wir waren dabei und haben mitgehört, um welche Forderungen es dabei ging und welche in der Abstimmung der Azubis priorisiert wurden und warum.
Im Stadtteilzentrum Vauban haben die Azubis gegen rechts am vergangenen Samstag, dem 13. Juni, einen großen Schritt nach vorne getan. Denn in Zukunft soll nicht nur gegen die AfD skandiert werden, es soll sich auch eine gemeinsame Stimme gegen die Stadt Freiburg, das Berufsschulsystem und schließlich auch die Bundesregierung richten. Das Ziel, das die teilnehmenden Auszubildenden aus Freiburg und Umgebung am Ende des langen Tages erreicht haben, war es, eigene, klare Forderungen zu erheben und so gegen die strukturellen Missstände vorzugehen, die das Leben von Azubis in allen Berufssparten und auch weit über Freiburg hinaus erschweren. Unter den etwa 60 jungen und trotz der Hitze sehr motivierten Leute finden sich zahlreiche, die zum ersten Mal an einem Treffen der Azubis gegen rechts teilnehmen. Wann auch immer sie eintrödeln, werden sie umstandslos empfangen und in den Prozess integriert. Allgemein ist die Stimmung bei dem Treffen sehr offen und entgegenkommt.
Wir haben heute unsere Konferenz, die erste Azubi-Konferenz Freiburgs.
Erste Azubi-Konferenz Freiburgs.
Und wir sind irgendwie hier von Azubis gegen rechts. Und
alle Berufe.
Wir sind alle möglichen Berufe, genau.
Alle möglichen.
Ja, weil ich bin Schreiner. Auch,
du bist Schreiner?
Hier haben wir irgendwas mit Radiologie und Medizin.
Ja, okay, ich mache.
Und pflegende Menschen und aus dem Handwerk.
Ich mache nämlich auch eine Lehre, darum hat es mich halt auch angesprochen.
Oh, nice. Was machst du?
Sanitärheizung.
Ey, du kannst auch bleiben, wenn du willst.
Kannst gerne.
Wir machen jetzt drin weiter mit dem Raum. Kannst du ja auch, wenn du willst. Ja?
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, kurz bin ich da. Ja, ich mache zwei Jobs.
Du bist doch gerade unten am Arbeiten, dachte ich.
Ja, genau, ich habe gerade Pause. Ich habe gerade Pause, darum dachte ich mir, ich komme kurz hoch, guck's mir mal kurz an.
Okay, wir hatten jetzt vorhin Workshops, dann hatten wir jetzt gerade noch so eine kleine Kleingruppenphase, wo wir alle ein bisschen über Probleme in der Ausbildung und so geredet haben. Und jetzt treffen wir uns wieder und das Ziel ist im Prinzip, dass wir heute ein bisschen sammeln, so ein bisschen, was eben Probleme in der Ausbildung sind und dann auch Forderungen erarbeiten und die dann am Ende vorstellen wollen.
Ich finde das auf jeden Fall eine richtig gute Sache und eine coole Idee.
Setz dich gerne mit rein.
Ja, mache ich. Also ein, zwei Minütchen gerne. Ich gucke es mir schon an. Und dann muss ich auch schon wieder noch schnell eine rauchen und dann wieder zur Arbeit.
In den Gesprächsrunden, während denen die Azubis in kleinen Gruppen und draußen im Schatten sich miteinander austauschen, wird schnell deutlich, dass der Bedarf danach, sich miteinander zu vernetzen und auch von den Erfahrungen der anderen zu hören, sehr groß ist. Dafür spricht, dass neben der Finanzierung der Lehre und der besseren Kontrolle über die eigenen Ausbildungs- und Schulungsbedingungen auch das Bedürfnis nach sozialen Räumen häufig angesprochen wird. Denn schon sich so zusammenzufinden, wie es die Azubis gegen rechts an diesem Samstag getan haben, erfordert gerade für Auszubildende einen größeren Aufwand. Sie begegnen einander sonst häufig in den Berufsschulen und verbringen ansonsten den größten Teil der Zeit in ihren jeweiligen Betrieben. Sich mit anderen Azubis auszutauschen, kommt dadurch deutlich zu kurz. Studierende hingegen ziehen im Vergleich deutlich den besseren. Ihnen ist nicht nur eine traditionelle Erstiwoche gegeben, um einander kennenzulernen und in der Startphase zu unterstützen. Studis haben auch mehr Zugriffe auf soziale Räume und Beratungsangebot, wie beispielsweise die Studienberatung. Auch viele der Vergünstigungen in Sport, Kultur, Verpflegung und anderen Bereichen kommen bislang nur den Immatrikulierten an den Universitäten zugute. So ist eine der erhobenen Forderungen darauf ausgerichtet, mehr Angebote für Azubis zu schaffen oder, wie der Punkt zuerst noch verhandelt wird, sie an die Studi-Privilegien anzupassen.
Wir stellen uns vor, jetzt vor allem für Freiburg, dass wir, wie zum Beispiel die Studis hier in Freiburg, haben die Nextbikes, die Frelos, zum Beispiel die ersten 30 Minuten eine Gratis-Nutzung. Hätten wir auch ganz gerne. Dann gibt es ja in den Studiestrukturen ganz viele Angebote wie Erstiwochen, Hüttenwochenenden, Sportgruppen, wo man sich irgendwie mit anschließen kann. Sowas in die Richtung hätten wir gerne. Beratungsstellen, die man wahrnehmen kann, dass wir da irgendwie auch Anspruch drauf haben, ob das jetzt für uns eigene Beratungsstellen als Azubis sind oder mit in den Studiestrukturen quasi drinnen. Zeigt sich dann. Und vergünstigtes Wohnen bzw. Azubi-Wohnheime oder eben auch Azubis in Studi-Wohnheimen für irgendwie auch mehr Vernetzung. Fänden wir mega cool.
Ein weiterer Punkt ist für viele die Qualitätssicherung der Ausbildung. Nicht nur genießen zahlreiche Betriebe den Status als Ausbildungsbetrieb, obwohl sie diesen faktisch nicht verdienen, auch die Lehrenden an den Berufsschulen sind didaktisch oft nur schlecht aufgestellt.
Wir hätten gerne für Lehrer irgendwie regelmäßige Seminare, die Pädagogik betreffen, weil viele von uns irgendwie oft die Erfahrung machen, dass Fachlehrer dann nur Menschen aus dem Beruf heraus sind, wenig pädagogische Erfahrung haben oder gar keine, beziehungsweise auch kein Interesse für Pädagogik irgendwie aufzeigen. Das scheitert dann irgendwie zum einen am Zwischenmenschlichen, zum anderen aber auch voll an der Art, wie der Unterricht gestaltet wird, dass die Art miteinander, wie auch die Vernetzung in den Klassen oder in den Kursen zum Beispiel miteinander stattfindet. An Berufsschulen auch verpflichtende Schutzkonzepte bei beispielsweise sexueller Belästigung, Dinge in die Richtung.
Um sich auf drei Hauptforderungen zu einigen und so auch als Stimme eine gezieltere Schlagkraft erreichen zu können, müssen viele Bedürfnisse vorerst wieder unter den Tisch fallen. Auch über sexuelles Fehlverhalten beispielsweise am Arbeitsplatz werden in den Gruppen häufiger Gespräche geführt. Andere Vorschläge, die keine Mehrheit finden, sind oft sehr berufsspezifisch. Keine Mehrheit findet zum Beispiel die Idee, die maximale Anzahl der Krankheitstage im Jahr erhöhen zu lassen. Zwar findet dieser Vorschlag breite Zustimmung, doch die Hände, die sich zum Schluss erheben, um aus diesem Vorschlag eine der Hauptforderungen zu machen, kommen vor allem von denen, die am meisten Bedarf danach haben, nämlich von den auszubildenden PflegerInnen. In der Frage nach einer gerechten und würdigen Bezahlung finden sich hingegen alle Auszubildenden wieder. Um sich ein eigenständiges und würdiges Leben finanzieren zu können, soll, so fordern die Azubis gegen rechts, die Ausbildungsvergütung an den gesetzlichen Mindestlohn angeglichen werden.
Ich glaube, die Erfahrung ist einfach, dass man auch als Azubi ja ein eigenes Leben haben will und vielleicht von zu Hause ausziehen will. Und dann kommt man halt einfach mit der Mindestausbildungsvergütung, die es gerade gibt, überhaupt nicht hin. Und ich finde, der Anspruch an eine Ausbildung kann schon sein, dass man von dem, was man da macht, leben kann. Und das ist halt bisher nicht so. Und deshalb glauben wir, dass eine Mindestausbildungsvergütung eigentlich an den Mindestlohn angepasst werden müsste.
Am Ende des großen Azubi-Treffens bleiben natürlich auch Fragen offen. Wie lässt sich effektiv Druck hinter den Forderungen aufbauen? Wie geht es in Zukunft weiter mit den Bedürfnissen, die an diesem Samstag erst einmal zurückgestellt werden mussten? Und auf welche Herausforderungen müssen sich die Azubis nun erst einmal einstellen?
Sicherlich die deutsche Bürokratie und an wie viel Stellschrauben da gedreht werden muss und wie viel Power man auch haben muss, um irgendwie generell überhaupt erstmal gehört zu werden.
Und ich glaube, dass die politische Stimmung ist ja gerade auch eher, wir müssen Sozialabbau machen und wir müssen Geld irgendwie beim Bürgergeld und in der Pflege einsparen. Und deshalb widerspricht es ja eigentlich jetzt irgendwie einer höheren Ausbildungsvergütung. Und ich glaube aber, wenn wir irgendwie eine gescheite Arbeit gegen rechts und gegen den kommenden Faschismus hier in Deutschland machen wollen, dann müssen wir halt jetzt gucken, dass es irgendwie den Leuten besser geht und dass die Leute aufgefangen werden. Und ich glaube, das ist wichtig, quasi der politischen Strömung, die es gerade gibt, zu widersprechen und zu sagen, ey, wir brauchen eigentlich einen höheren Mindestlohn, eine bessere Ausbildungsvergütung, eine gescheite Pflegeversicherung und so weiter. Und ja, aber deshalb kommen da wahrscheinlich Hürden auf uns zu.
würde die Stimmung heute beschreiben?
Krass. Richtig krass. Sehr viel Power irgendwie gebend. Ich habe viel auch das Feedback bekommen von Auszubildenden, dass es irgendwie mega schön ist, sich mit anderen Azubis zu vernetzen, die man halt sonst einfach nicht kennenlernt, wenn man nicht im gleichen Betrieb oder in der gleichen Klasse ist. Und fand es richtig fröhliches Zusammensein irgendwie auch.
Ja, ich glaube, mir geht es ganz genauso. Ich glaube, ja, es war irgendwie einfach total cool, sich mit anderen Auszubildenden auszutauschen. Und ich glaube, wir haben alle viel gelernt und gehen mit irgendwie einer krassen gemeinsamen Energie hier raus und wollen richtig was reißen die nächste Zeit.
Die Azubis gegen rechts wachsen also weiter an. Nicht nur als wichtige Stimme gegen die AfD, sondern auch als handlungsfähige Interessensvertretung aller Auszubildenden in Freiburg und darüber hinaus. Das Bündnis sorgt somit nicht nur dafür, der AfD eine glaubwürdige Stimme aus den Betrieben entgegenzusetzen, sondern es sorgt auch für eine größere Sichtbarkeit aller, die sich für einen Ausbildungsberuf entschieden haben.
Die deutsche Kolonialgeschichte wird bis heute nur am Rand erinnert und das, obwohl schwarze Initiativen und antirassistische Gruppen seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass koloniales Unrecht als Teil deutscher Geschichte anerkannt wird. Im Mai haben VertreterInnen verschiedener Organisationen einen offenen Brief im Bundestag übergeben. Ihre Forderung, der Bund müsse endlich seiner Verantwortung gerecht werden und die Erinnerung an den deutschen Kolonialismus dauerhaft in der offiziellen Gedenkkultur verankern. Doch warum fällt dieser Schritt bis heute so schwer? Was bedeutet es für die Betroffenen, wenn sie die Anerkennung ihrer eigenen Geschichte immer wieder selbst einfordern müssen? Darüber sprach Radio Dreieckland mit Tahir Della, einem der bekanntesten Stimmen der schwarzen Bewegung in Deutschland. Della ist Teil des Vorstandes von Decolonize Berlin e.V. und spricht für die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
Als im Mai der offene Brief zur Kolonialismuserinnerung im Bundestag übergeben wurde, stand dieser Moment ja in einer jahrzehntelangen Kontinuität antirassistischer und schwarzer Organisierung. Was hat dieser Augenblick für Sie persönlich, aber aus Ihrer Sicht aber auch für viele Menschen bedeutet, die sich seit Jahrzehnten für die Anerkennung kolonialen Unrechts einsetzen?
Tatsächlich war es für uns insgesamt ein großer Teilerfolg, dahingehend zumindest, dass hier bemerkbar wird, dass in den deutschen Parlamenten, im Bundestag zum Beispiel, dieses Thema mehr und mehr zur Kenntnis genommen wird oder auch ernst genommen wird. Und tatsächlich ist es so, dass wir eben sehr lange darum gekämpft haben, sichtbar deutlich zu machen, inwieweit die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte auch uns befähigt, aktuelle Themen zu bearbeiten und auch zu beantworten. Und jetzt, dass das sozusagen jetzt aus dieser Zivilgesellschaft herausgetragen wurde in die Parlamente, ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt, der Merkmal macht, sozusagen, wo wir gerade aktuell stehen bei der Debatte.
Der offene Brief trägt ja den Titel, der Bund hat eine Pflicht zur Kolonialismuserinnerung. Warum ist diese Forderung für schwarze Communities und andere von kolonialem Unrecht betroffene Menschen mehr als eine symbolische Frage der Erinnerung?
Geschichtsschreibung in Deutschland ist ja sehr stark geprägt von Auslassungen und Nichterzählungen, die aber stattgefunden haben. Und tatsächlich ist es eben auch hier so, dass die Erfahrungen von schwarzen Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft während der Kolonialzeit immer noch sozusagen ein Trauma da mit sich bringen. Das heißt also, wir wollen nicht jetzt in Konkurrenz zu anderen Erinnerungspraxen beispielsweise antreten, sondern im Gegenteil deutlich machen, es braucht eine inklusive Erinnerungspraxis. Und das bedeutet eben auch, dass die Themen, die bisher eben nicht bearbeitet worden sind, das ist die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte unter anderem, dass die eben Teil dieses gesamten Prozesses der Erinnerung werden und zwar nicht nur symbolisch im Sinne von damit das Thema abzuhaken, sondern tatsächlich eben auch das zu einer Erzählung zu machen, die uns, wie gesagt, befähigt, die Herausforderungen der Gegenwart der Zukunft zu beantworten.
Was verstehen Sie unter inklusiver Erinnerungspraxis?
Es gibt eben ganz viele Auslassungen. Die Erfahrung von Sinti und Roma beispielsweise, die Erfahrung von Menschen afrikanischer Herkunft oder schwarzer Menschen beispielsweise, die kommen in dieser Narrative, in dieser Erzählung eben meist randständig nur vor, wenn überhaupt. Und das muss Teil dieser Erinnerungspraxis insgesamt sein, weil wir als Gesellschaft natürlich immer wieder nachdenken müssen, inwieweit wir Tendenzen jetzt aktuell gerade das Erstarken der politischen Rechte zum Beispiel beantworten wollen. Und kann es dazu sagen, zu einem Zusammenschluss geben von Communities, die eben unter Verfolgung gelitten haben beispielsweise, dass die sich gemeinsam erinnern, gemeinsam gedenken, aber auch deutlich machen, es gibt Unterschiede im Gedenken. Und es muss eben auch deutlich werden, dass eben dieses Weglassen von Erfahrungen nur dazu führt, dass wir eben Geschichten unsichtbar machen. Und das sollte tatsächlich endlich mal beendet werden.
Was bedeutet es denn für die Menschen, die diese Arbeit, nämlich die schwarzen Initiativen und die antirassistischen Gruppen, die ja seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass koloniales Unrecht sichtbar wird, dass diese Menschen immer wieder das selbst einfordern müssen?
Es ist gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Also wenn wir uns erinnern, nach 1945, nach dem Ende des deutschen Faschismus, war es ja auch die Zivilgesellschaft, die sehr lange dafür gekämpft hat, das Gedenken, das Erinnern hier in Deutschland zu organisieren. Das wurde zum Teil von der Politik entweder verhindert oder auch tatsächlich ignoriert. Und auch hier hat es sehr, sehr lange gedauert, bis das eben Teil des gemeinsamen Gedenkens wurde in Deutschland. Das ist natürlich auch die Erfahrung, die wir machen müssen, also Menschen afrikanischer Herkunft, schwarze Menschen, dass dieses drum Kämpfen natürlich auch deutlich macht oder so. Es geht ums Sichtbarmachen, es geht ums Hinsehen und gesehen werden und tatsächlich eben Teil einer gesellschaftlichen Prozesse zu werden, der dann wiederum dazu führt, eben, dass unsere Erfahrungen auch ernst genommen werden. Rassismus ist ja kein Thema, das jetzt irgendwie weit zurückliegt oder nicht mehr existiert. Im ganzen Gegenteil ist es der Fall. Und das gehört eben dazu, zu dieser Erzählung, dass wir erinnern und gedenken und auch deutlich machen, was wir für die Gegenwart und für die Zukunft wollen.
In dem offenen Brief, der dem Bundestag übergeben wurde, wird ja das neue Gedenkstättenkonzept kritisiert. Denn dort wird weiterhin koloniales Unrecht lediglich randständig behandelt werden und soll gerade keinen festen Platz in Deutschland erhalten. Jedoch schon seit langem wird ja ein zentraler Lern- und Erinnerungsort zum deutschen Kolonialismus gefordert. Warum reicht es nicht aus, dass das Thema weiterhin dezentral in Projekten und Initiativen bearbeitet wird? Was würde denn ein zentraler Ort verändern?
Die Orte, die über die Republik verstreut sind, die es jetzt schon gibt, in Museen, Institutionen, Sammlungen, aber auch im öffentlichen Raum, die sollen natürlich weiter fortbestehen bzw. ausgebaut werden. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch einen zentralen Gedenkort, der eben dieses Unrechtsverhältnis, dieses Menschheitsverbrechen, Versklavung, Kolonisierung thematisiert und auch aufgreift als Thema, das in Deutschland eben ganz klare Rolle spielen muss. Und ich glaube, dass sozusagen die Parallelen, die es eben gibt, Stichwort Holocaust-Mahnmal in Berlin beispielsweise, die machen ja deutlich, dass eine Einschreibung in dem öffentlichen Raum, eine Einschreibung in die Geschichtserzählung dazu führt, dass wir eben gemeinsam als Gesamtgesellschaft uns diesem Thema auch widmen, ohne davon eine Scheu zu haben. Und klar ist natürlich auch, dass diese Orte staatlich, politisch gewollt sein müssen. Das heißt also, dieses drum Ringen, dieses drum Kämpfen muss irgendwann aufhören und muss deutlich werden, hier will die Gesamtgesellschaft eine Veränderung, ein Teil dieser Geschichtsschreibung werden. Und das ist nicht nur die Aufgabe von schwarzen Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, sondern von der gesamten Gesellschaft.
Kolonialismus bedeutet ja immer auch Macht, die Macht, andere Menschen definieren zu können und ihre Stimmen zu übergehen, Erfahrungen unsichtbar zu machen. Dann kann man ja durchaus als Zwischenfazit bis jetzt unseres Gesprächs ziehen, dass es weiterhin Kontinuitäten von diesem Kolonialismus in der heutigen Erinnerungspolitik gibt.
Absolut, und wir müssen uns die globalen und lokalen Verhältnisse einfach mal anschauen. Die sind eben ganz stark von kolonialen Wirksamkeiten, Kontinuitäten geprägt. Wenn wir uns anschauen, Themen wie Migration und Flucht beispielsweise, die Veränderung des Klimas beispielsweise, die Handelsungerechtigkeiten oder die Konflikte, die weltweit stattfinden, sind sehr, sehr viele oder auch davon geprägt von diesen kolonialen Kontinuitäten. Wir brauchen tatsächlich endlich mal eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, mit diesem Querschnittsthema Dekolonisierung beispielsweise, um auch hier zu adressieren, es geht nicht nur um den öffentlichen Raum, es geht nicht nur um Denkmäler oder Straßenumbenennungen. Es geht wirklich darum, die Gesellschaft als Gesamtes mal auf den Prüfstand zu stellen und zu überprüfen, inwieweit diese kolonialen Kontinuitäten unser Leben tatsächlich beeinträchtigen und was wir bereit sind, dagegen zu unternehmen.
Im offenen Brief wird kritisiert, dass die betroffenen Communities bei der Erarbeitung der Gedenkstättenkonzeption kaum einbezogen wurden. Ist das ein Einzelfall oder geht es hier ein grundsätzliches Muster?
Bedauerlicherweise nicht. Also einer der Gründe wird wahrscheinlich sein, dass diese Stimmen, diese kritischen Stimmen, natürlich mehr wollen als symbolische Maßnahmen, die alljährlich ritualisierten Gedenken beispielsweise ausmachen. Und hier deutlich zu machen, es braucht einen Blick auf die Strukturen, es braucht einen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, es braucht ein breiteres Verständnis von Herrschafts- und Machtverhältnissen, die klar machen, also die sind eben nicht weit zurückliegend, sondern die sind gegenwärtig. Und wenn wir sie nicht adressieren, werden sie weiter unser Leben oder unsere Lebensqualitäten beeinträchtigen. Also das sind ganz große Schritte und ich glaube, dass die Politik oft, ich will jetzt nicht sagen Angst hat, aber Bedenken hat, diese aufzugreifen, weil sie eben sehr komplex sind und natürlich nicht nur BefürworterInnen findet, sondern auch tatsächlich auch Menschen findet, die sagen, das liegt so weit zurück, die deutsche Kolonialgeschichte beispielsweise, wir müssen uns dann nicht kümmern und wir können das getrost weiterhin sozusagen auslassen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt ja durchaus Stimmen, nicht nur dezidiert aus rechten Kreisen, sondern das geht ja bis in die Mitte der Gesellschaft, die sagen, Deutschland hat eine ausgeprägte Erinnerungskultur. Man könne nicht jedes historische Unrecht gleichermaßen wieder gut machen. Was antworten Sie diesen Stimmen?
Es geht weniger ums gleichermaßen bearbeiten oder erinnern, sondern es geht eher darum, nochmal eine inklusive Erinnerungspraxis zu entwickeln. Und das heißt eben, dass wir die Leerstellen, die noch existieren, und das ist die Aufgabe der Kolonialgeschichte zum Beispiel, dass wir damit sozusagen anfangen, diese Teil des gesamtgesellschaftlichen Gedenkens halten zu lassen. Denn es geht hier nicht um Konkurrenzen oder es geht nicht darum, die anderen Erfahrungen sozusagen zu negieren oder zu relativieren, sondern es geht eher darum, gemeinsam zu lernen voneinander, inwieweit wir gedenken, inwieweit wir erinnern und aufarbeiten wollen. Und da gibt es ganz viele Vorbilder. Wir hatten jetzt in Hamburg dieses Jahr, also im Frühjahr, ein Netzwerk treffen, SED-Gedenkstättenakteure, NS-Gedenkstättenakteure und Akteure aus der postkolonialen Bewegung, die sich zum ersten Mal sehr umfangreich damit beschäftigt haben, das Thema der gemeinsamen Gedenkens, und dabei unisono sozusagen zu hören, dass es eine inklusive Praxis braucht.
Nochmal zurück zu dem offenen Brief. Der Brief wurde ja im Bundestag an die beiden Abgeordneten Sven Lehmann und Abed Tesfayesus übergeben. Wie erleben Sie diese Übergabe? Denken Sie, dass der Bundestag die Forderungen ernsthaft prüfen, als ernsthafte politische Aufgabe verstehen wird?
Das wäre natürlich zu wünschen. Wobei für mich persönlich ist es erstmal ein Schritt überhaupt, dass wir hier eine Arbeit fortsetzen, die ja schon seit einigen Jahren geht. Also die Kolleginnen, die genannten aus dem Bundestag, sind ja schon länger mit uns in Austausch, im Gespräch, wie wir dieses Thema immer wieder auf die Agenda setzen können unter unterschiedlichen Aspekten. Und hier wird doch schon deutlich, dass es eben PolitikerInnen gibt in den Bundestag, in den Landesparlamenten, die dieses Thema durchaus ernst nehmen und auch bearbeiten wollen. Das wird nicht eins zu eins sofort zum Erfolg führen, das wäre nicht realistisch genug. Aber ich glaube, dass sozusagen damit eine Kontinuität geschaffen wird, die dann zumindest klar macht oder so, es ist ein Thema, was man nicht übersehen kann.
Was würde sich denn in Deutschland konkret verändern, wenn die koloniale Dimension konsequent anerkannt würde? Also nicht nur eine äußerliche Anerkennung, sondern im Selbstverständnis von Menschen, aber auch von Institutionen vielleicht?
Na, ich glaube, dass die Aufarbeitung von Unrechtsverhältnissen, Machtverhältnissen schon dazu beitragen kann, dass wir die Gesellschaft anders gestalten. Die ist ja insgesamt natürlich von sehr vielen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten geprägt nach wie vor. Es gibt rassistische Verhältnisse, es gibt Antisemitismus nach wie vor. Also ganz viele Ismen, die unser tägliches Leben mitbestimmen tatsächlich und zum Teil auch sehr bedrohlich mitbestimmen. Und ich glaube, dass wir in die Lage versetzt werden, diesen Kräften entgegenzuwirken, wenn wir eben tatsächlich hier auch nochmal eine inklusive Gedenk- und Erinnerungspraxis entwickeln, die eben auch nicht bloß zurückschaut, sondern eben auch nach vorne schaut. Was, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben?
Herr Dell hat zum Schluss gefragt, Sie begleiten diese Debatten und initiieren sie seit Jahrzehnten. Allzu oft ja auch gegen Widerstände und trotz allem, so habe ich den Eindruck, mit viel, viel Energie. Was gibt Ihnen bei dieser Arbeit und aller Widerstände zum Trotz das Gefühl, dass sich etwas bewegt, so langsam Veränderungen dann im Alltag vielleicht auch sein mögen?
Wir haben jetzt hier im Herbst, also im Frühjahr, ein Erinnerungskonzept vorgelegt, in Berlin beispielsweise. Es gibt regelmäßig große und kleine Veranstaltungen, es gibt Projekte, es gibt Veranstaltungen, die eben sich genau mit diesen Themen befassen, auf unterschiedlichste Art und Weise, dieses Querschnittsthema auch wirklich immer wieder reinzutragen. Und ich glaube, es ist in den letzten 10, 20 Jahren doch relativ erfolgreich gewesen, wenn auch das immer noch sehr begrenzt in Berlin, Hamburg und Bremen oder auch Frankfurt stattfindet. Wir schon merken, dass diese Diskurse Fuß fassen in diesen Rhythmus dieses Wegschauens, in dieses Rhythmus dieses Ignorierens. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren auch weitere Erfolge erzielen werden.
Welche Funktion hat die aktuelle Fußball-WM als gigantische Gelddruckmaschine, mit der Milliardengewinne abgesahnt werden und bei der als Kollateralschaden der größte negative Klima-Impact aller Sportgroßveranstaltungen der Menschheitsgeschichte einhergeht? Eine Sendung von Radio Korax Halle.
Schauen wir uns diese Mammutveranstaltung, die sich über den ganzen nordamerikanischen Kontinent erstreckt, aus Sicht des Dancing Dollar genauer an. Weil die Angelegenheit kurz und schmerzhaft betrachtet werden soll, kommen wir um eine Menge Zahlen nicht herum. Für die FIFA ist diese WM der Volltreffer schlechthin. Sie erwartet bei einem Ausgabenbudget von 3,8 Milliarden Dollar etwa 10 Milliarden Dollar Einnahmen. Man muss FIFA-Boss Infantino nicht mögen. Aber 6 Milliarden aus einem Event zu machen, das ist wahrscheinlich schon ziemlich einmalig. Weil wir hier für einige Zeit mit sehr großen Zahlen hantieren, unter denen sich die meisten Menschen nicht richtig etwas vorstellen können, geben wir einige Vergleichszahlen. Die gesamten Bürgergeldzahlungen des Landes Sachsen-Anhalt belaufen sich auf etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr. Die FIFA macht unter Berücksichtigung des Dollar-Euro-Kursverhältnisses also ungefähr so viel Gewinn, dass davon fast 6 Jahre das gesamte Bürgergeld eines Bundeslandes bezahlt werden könnte. Kommen wir vom Verband zu den Spielern. Hier kann nicht direkt ein fixer Wert für die Entlohnung pro Fußballkünstler ausgerechnet werden, da dies erheblich vom Erfolg und auch vom Reichtum des Heimatverbandes abhängt. Berücksichtigt man die unterschiedlichen Variablen, so erhalten die Teilnehmer an direkten Zahlungen im Schnitt rund 70.000 Euro. Mit einem großen Spread von minimal 10.000 Euro bis zu mehreren Millionen für die Stars, die es bis ins Finale schaffen. Da an dieser größten aller Fußball-Weltmeisterschaften über 1.500 Spieler teilnehmen, kommt dadurch wiederum rund 1 Milliarde Euro an WM-Teilnahmegehälter zusammen. Zum Vergleich: Die gesamte deutsche Spitzensportförderung durch den Bund beträgt 350 Millionen Euro im Jahr. Nun zu den Ticketpreisen und den Kosten für Fans allgemein, die live vor Ort dabei sein wollen. Die Ticketgebühren variieren von uninteressanten Vorrundenpartien über Teilnahme wichtiger Länder bis hin zu spannenden Duellen. Selbstverständlich gehen die Preise steil nach oben, je näher man dem Finale kommt. Unter 75 Euro kommt der zahlungswillige Fan in kein Stadion. Normale Vorrundenspiele liegen bei 400 Euro, die Endrundenspiele beginnen bei rund 1.000 Euro und gehen bis weit über 3.000 Euro. Schon das dürfte viele Fußballbegeisterte den Geldbeutel sprengen. Berechnen wir noch, was Bodo Bodenmüller für eine WM-Teilnahme mit Reise in die USA im Schnitt bezahlen müsste. Beschränkt er sich auf 2 bis 3 Vorrundenspiele und lebt auch sonst bescheiden, also die Minimalversion, dann wäre er mit rund 5.000 Euro dabei. Als Ultrafan und unter optimistischer Annahme, dass die deutsche Mannschaft bis ins Finale zu begleiten ist, sind weit über 10.000 Euro fällig. Die direkte Zuschauerteilnahme an der Fußball-WM in Nordamerika ist daher insgesamt 8 bis 10 Mal so teuer wie 2022 in Katar. Der Fußball hat die Wandlung vom Proletariersport zum reichen Sport in dieser Weltmeisterschaft meisterlich vollzogen. Kommen wir zum Aspekt der Umweltbelastung. Die großflächigen Mammutveranstaltungen verursachen insgesamt ein intensives Reisen per Flugzeug. Dadurch werden vor allen Dingen über das Viel- und Weitfliegen etwa 7 Milliarden Tonnen CO2 durch die WM zusätzlich erzeugt. Zum Vergleich: Der Pkw-Verkehr in Sachsen-Anhalt erzeugt etwa 3,5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Die Bürgerinnen dieses Bundeslandes müssten also 2 Jahre gar kein Auto fahren, um diese Fußball-WM wieder auszugleichen. In 104 Spielen werden rund 1.000 Spieler über 180 Stunden einen Lederball über den Rasen kicken und dabei durch kapitalistische Verwertung ihrer Balltreterei einen Umsatz von 25 Milliarden Euro erzeugen. Der generierte Gewinn bleibt zum allergrößten Teil bei der FIFA und ihren Funktionären hängen. Rund 6 Milliarden. Etwa eine weitere Milliarde dürften die teilnehmenden Spielermillionäre unter sich aufteilen. Je nach Verlauf des Sportevents und der Wetterlage machen auch die Brauereien bis zu 1 Milliarde zusätzlichen Gewinn. Das gilt vor allen Dingen für die großen Sponsorbrauereien Budweiser und Heineken. Die Sportartikelhersteller, hier heißt der Spitzenprofiteur Nike, können gar mit rund 3 Milliarden Dollar Zusatzgewinn rechnen. Eine besonders skurrile Weise, ebenfalls rund 1 Milliarde Gewinn mit der Fußball-WM zu machen, hat sich der Vertreiber der Panini-Sammelbildchen ausgedacht. Jeder Sammler gibt, aus welchen unergründlichen Motiven auch immer, rund 750 Euro in dieser WM für die Bilder von Fußballmillionären aus. Da weltweit viele Menschen mehrere hundert Euro für Sammelbildchen zu löhnen bereit sind, die in der Produktion vielleicht in der Summe 5 Euro kosten, kommt ein gigantischer Gewinn zusammen. Den enormen Überschuss dieses sogenannten Fußballfestes finanzieren letztlich immer die Konsumentinnen. Abgesehen von den Sonderansätzen wie bei den erwähnten Fußballbildchen wird ein Löwenanteil des Geldes über Werbezeit generiert. Die Firmen, die diese Werbeminuten im Fernsehen mit mehreren Millionen Dollar bezahlen, schlagen die Kosten auf ihre Produkte, die dadurch um den entsprechenden Betrag teurer werden, was von den Konsumentinnen zusätzlich zu entrichten ist. Bei Trikots und Ähnlichem läuft die Alimentation der ohnehin schon sehr Reichen allerdings freiwillig und transparent. Dass in Pakistan von Minderjährigen und ausgebeuteten Arbeiterinnen genähte Sportshirt kostet in der Produktion nicht einmal 5 Euro und liegt dann in der Fanreplika-Version für knapp 100 Euro in den Regalen. Gleiches gilt für Schuhe und die hunderte von WM-Devotionalien, die überall zu kaufen sind. Branding und Marketing schlagen auf breiter Front zu, und auch Produkte völlig ohne Bezug zu Sport wie Nougat-Cremes oder Waschmittel werden mit entsprechendem Sticker teuer verhökert. Wenig bis nichts kann sich in kapitalistischen Systemen seiner Verwertung entziehen. Schon gar nicht der Spitzensport. Die gerade begonnene Fußball-WM hat diese Verwertungslogik auf neue, bislang ungekannte Höhen getrieben. Es scheint wenig gegen diese immer verrücktere Dynamik zu helfen. Vielleicht doch. Ziehen wir uns einfach in den nächsten Wochen öfters mal abends die alten Sportschuhe an und gehen mit ein paar Kumpels und Freundinnen auf den nächsten Bolzplatz kicken. Der Spaß am gemeinsam ausgeübten Sport ist unbezahlbar und kostenlos. Und wir müssen uns dabei keinen Dai-Dai-Song anhören.
Am 21. Juni entscheidet Kolumbien über einen neuen Präsidenten. In einer sehr polarisierten Stimmung geht es darum, ob der Kandidat der Linken, Iván Cepeda, das Projekt des aktuellen Präsidenten Gustavo Petro fortsetzen kann oder ob mit Abelardo de la Espriella ein populistischer Rechtsaußen an die Macht kommt. Die Ergebnisse der ersten Wahlrunde scheinen eher für de la Espriella zu sprechen. Der Stichwahl und die Lage in Kolumbien widmet sich der folgende Onda-Nachrichtenüberblick.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Kolumbien ist gelaufen und das Ergebnis überrascht viele. Zwar erhielt Iván Cepeda, der Kandidat der Linken und möglicher Nachfolger von Gustavo Petro, knapp 41% der Stimmen. Das entspricht etwa den Erwartungen der Umfragen. Überraschend ist jedoch der Erfolg des ultrarechten Kandidaten Abelardo de la Espriella. Er kam auf fast 44% und trifft nun am 21. Juni gegen Cepeda in der Stichwahl an. Entscheidend wird sein, wie sich die WählerInnen der ausgeschiedenen KandidatInnen verhalten und wen die beiden verbliebenen Bewerber noch mobilisieren können. Die Kandidatin des Uribe-Lagers, Paloma Valencia, hat bereits dazu aufgerufen, de la Espriella zu unterstützen. Gleichzeitig wächst die Kampagne, ihn zu verhindern. Viral verbreitet sich derzeit ein Video des liberalen Politikers Juan Carlos Losada.
Jamás votaré por aquel que tiene a todos los aliados internacionales de la extrema derecha.
Losada wirft de la Espriella vor, faschistisch, homophob und frauenfeindlich zu sein. Er wolle die Reformen der Petro-Regierung zurückdrehen, einen Polizeistaat errichten und das Kulturministerium abschaffen. Auch Claudia López, die ehemalige Bürgermeisterin von Bogotá, ruft dazu auf, seine Wahl zu verhindern. In den sozialen Medien tobt derweil ein zunehmend erbitterter Streit, der bis in die Familien reicht. Die politische Anspannung dürfte bis zum Wahltag weiter zunehmen.
Der ultrarechte Präsidentschaftskandidat Abelardo de la Espriella ist eine schlechte Kopie der Vertreter der neuen autoritären Rechten auf dem amerikanischen Kontinent.
Er will ein Konzept umsetzen, das in diesen Ländern der Region kläglich gescheitert ist und das einfach nur mehr Armut und Elend verursacht hat,
meint Héctor Galeano David, Kolumnist bei dem Online-Portal La Silla Vacía und Mitglied des außenpolitischen Programmteams von Iván Cepeda. Er beschreibt den Kandidaten als Frankenstein. De la Espriella erinnert im Stil stark an Bukele. Er will Megagefängnisse bauen und verspricht eine Politik der eisernen Hand. Wie Trump tritt er als erfolgreicher, ultrareicher Unternehmer auf. In einem Interview versicherte er, im Falle eines Wahlsiegs die Linke auszuweiten. Seine zahlreichen frauenverachtenden und homophoben Kommentare sind allgemein bekannt. Von Milei fehlt ihm nur die Kettensäge. Er nennt sich selbst der Tiger, verfolgt eine libertäre Politik, will den Staat um 40% reduzieren, öffentliche Einrichtungen privatisieren und Fracking erlauben. Er inszeniert sich außerdem als politischer Outsider. Zwar kandidiert er zum ersten Mal für einen politischen Posten, jedoch wird er von zahlreichen Vertretern der traditionellen Politik und von politischen Clans unterstützt. Der Kandidat stelle eine Gefahr für die Pressefreiheit dar, so Galeano David.
Seit langer Zeit und besonders dieses Jahr zeigt er alle JournalistInnen an, die es wagen, seine Arbeit in Frage zu stellen. Dieses Verhalten unterdrückt und schränkt die Pressefreiheit ein.
Beruflich ist de Lespriere als Anwalt tätig und hat sich mit seiner Kanzlei auf die Verteidigung von Korrupten, Kriminellen und Paramilitärs spezialisiert. Vor kurzem sagt er in diesem Zusammenhang, Ethik habe im Recht nichts zu suchen. Zudem ist er ein recht erfolgloser Unternehmer in verschiedenen Bereichen. Von einer Immobilienagentur über eine Modemarke und Viehzucht bis hin zum Weinhandel. Seine chamäleonartigen Eigenschaften sind erstaunlich. Früher kritisierte er die kolumbianische Kultur und prahlte mit seinen italienischen und US-amerikanischen Staatsangehörigkeiten. Heute inszeniert er sich hingegen als waschechter Patriot. Vor einigen Jahren bezeichnete er sich wiederholt als Atheist. Heute präsentiert er sich als überaus religiös und von Gott gesandt. De Lespriere ist eine Witzfigur. Der politische Trend in Amerika zeigt jedoch, dass diese neue autoritäre Rechte derzeit ziemlich erfolgreich Wahlen gewinnt. Der Kandidat stellt eine Gefahr für Demokratie, Menschenrechte und Umwelt dar. Ob auch Kolumbien dem autoritären Trend in der Region folgt, stellt sich in der zweiten Wahlrunde am 21. Juni heraus.
Der linke Kandidat Iván Cepeda hat vergangenen Samstag in der Hauptstadt Bogotá seinen offiziellen Wahlkampfabschluss begangen. Er wolle den von der Regierung Petro eingeschlagenen Weg weitergehen, sagte Cepeda. Online geht das Buhlen um Stimmen hingegen weiter. In den sozialen Netzwerken wurden in den vergangenen Tagen verstärkt Kampagnenvideos verbreitet, in denen Cepeda und die Vizekandidatin Aida Quilcue mit SchauspielerInnen zu sehen sind. Mit Me la juego por la vida, etwa Ich setze alles auf das Leben, war eigens zur zweiten Runde ein Wahlkampfslogan lanciert worden. Unabhängig vom offiziellen Wahlkampf hatten sich nach der ersten Runde Ende Mai vor allem junge Menschen ohne Parteibindung für das Duo Cepeda Quilcue engagiert. Bei Kundgebungen, Demonstrationen und Nachbarschaftsgesprächen, in kreativen Flashmobs und Social-Media-Posts warben sie für das linke KandidatInnen-Team und warnten vor einer möglichen Präsidentschaft von Abelardo de la Espreche. Vorausgegangen war diese Entwicklung eine Diskussion über die Wahlkampfstrategie des Regierungslagers. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, den Wahlkampf zu nüchtern und wenig modern gestaltet zu haben. Cepeda selbst agierte besonnen, las Wahlkampfreden durchgehend ab. Anders als Präsident Petro bei seiner Wahl 2022 lehnt Cepeda zudem politische Allianzen mit korrupten Regionalfürsten ab. Petro selbst hält sich mittlerweile mit der Einmischung in den Wahlkampf etwas zurück. AnalystInnen hatten erörtert, dass eine Einmischung Petros seinem Parteikollegen Cepeda in der entscheidenden Wahlkampfphase eher schade. Die Forderung einer verfassungsgebenden Versammlung hat die Linke mittlerweile aus ihrem Programm gestrichen. PolitikerInnen des politischen Zentrums hatten angedeutet, dies sei eine Bedingung für die Unterstützung Cepedas. Nachwahlanalysen hatten zudem ergeben, dass das Regierungslager unter anderem Wähler in den städtischen Mittelschichtmilieus verloren hatte. Außerdem konnte es weniger Menschen aus den popularen Klassen an die Wahlurnen mobilisieren.
Kolumbien ist ein Land der Extreme. Auf den Friedensvertrag von 2016 folgte die Ernüchterung. Die Gewalt endete nicht, sondern nahm neue Formen an. Soziale Ungleichheit verschärft durch die Pandemie und die fehlende politische Teilhabe vieler Menschen führte zu massiven Protesten und schließlich zur ersten linken Regierung in der Geschichte des Landes. Die Hoffnungen auf tiefgreifende Reformen waren groß. Doch zum Ende ihrer Amtszeit fällt die Bilanz gemischt aus. Und die Gewalt hat vielerorts sogar wieder zugenommen. Im südwestkolumbianischen Departamento Cauca zeigen sich diese Widersprüche wie unter einem Brennglas. Dort wehren sich indigene Gemeinden seit Jahrzehnten gegen wirtschaftliche und rassistische Ausgrenzung sowie gegen die Gewalt der Drogenökonomie und bewaffneter Gruppen. Vor 55 Jahren gründeten sie den Consejo Regional Indígena del Cauca, kurz CRIC. Die Bewegung erkämpfte Landrechte, eigene Bildungs- und Gesundheitsstrukturen, Wirtschaftskooperativen und mit der Guardia Indígena eine Form kollektiver Selbstverteidigung. So entstehen solidarische Alternativen zu Gewalt und neoliberaler Ausgrenzung. Über diese Erfahrungen berichten Rosalba Velasco vom Volk der NASA und Daniel Valencia Velasco. Rosalba Velasco gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten der indigenen Bewegung im Norden des Cauca und hat insbesondere die Organisierung von Frauen vorangetrieben. Daniel Valencia Velasco berichtet aus der Jugendbewegung Álvaro Uykue Chakwe und über die Arbeit der Guardia Indígena. Zu dieser Veranstaltung laden Colco e.V. die Kolumbien-Kampagne Berlin, der Nachrichtenpool und Transgalaxia ein. Sie findet am Donnerstag, dem 18. Juni um 19 Uhr im Aquarium im Südblock in der Skalitzer Straße 6 in Berlin statt. Und weitere Infos zum Thema findet ihr auf der Seite www.cauca-indigina.de.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Vor 3,5 Monaten in der Nacht griffen Israel und die Vereinigten Staaten den Iran an. Am Freitag soll es nun zu einer sogenannten Übereinkunft zwischen den Kriegsparteien kommen. Zu Beginn des Krieges interviewte Ali von Our Voice Fatima, eine afghanische-iranische Journalistin, zur Situation vor Ort.
Die Lage im Iran ist in den letzten Wochen extrem instabil geworden. Ein umfassender Krieg zwischen Iran und Israel hat begonnen, ungelöst durch einen nächtlichen Angriff Israel. Mhm. In der Folge wurden viele Infrastrukturen, Städte und selbst Wohnhäuser beschädigt. Die Unsicherheit im Land hat massiv zugenommen, begleitet von Angst, Instabilität und der Unterbrechung von Kommunikation in vielen Regionen.
Unabhängige Berichterstattung wurde fast unmöglich gemacht. Fatima, auch zu der Situation von Journalistinnen im Exil.
Es herrscht umfassende Zensur. Auch im Exil haben Medienschaffende Schwierigkeiten, an verlässliche Informationen zu gelangen oder diese zu verifizieren. Die Sorge um ihre Familien, die noch im Iran leben, erhöht der emotionale und psychische Druck zusätzlich.
Worüber hier berichtet wird: Ölpreise, Kriegstaktiken und Trump.
Die Stimmen von Geflüchteten, ethnischen Minderheiten und benachteiligten sozialen Gruppen werden kaum gehört. In Kriegszeiten liegt der mediale Fokus meist auf militärischen Entwicklungen, die humanitären und sozialen Folgen. Insbesondere für marginalisierte Gruppen bleiben oft unbeachtet.
Was viele nicht wissen: Seit Machtergreifung der Taliban flüchteten viele aus Afghanistan in den Iran. Ihre Situation dort ist besonders prekär.
Seit Beginn des Kriegs im Iran hat sich die Lage der in Iran lebenden Afghanen verschlechtert. Sie sind wegen der Taliban-Herrschaft nach Iran geflüchtet, aber nun verschärft der Krieg im Iran ihre Lage. Während die Medien die Flucht aus Teheran betonen, stehen die Afghaner von zahlreichen Problemen, über die kein Medien berichtet. Wer eine Aufenthaltskarte besitzt, muss eine Genehmigung von der Regierung einholen, um die Stadt zu verlassen oder zu reisen. Viele Städte, die im Iran als sicher gelten, sind für afghanische Geflüchtete gesperrt. Ihnen ist der Aufenthalt oder die freie Bewegung in diesen Regionen nicht gestattet. Derzeit ist es Afghanen nicht einmal erlaubt, den Iran zu verlassen und in ihren Heimat zurückzukehren. Das Verlassen Teheran ist ein Privileg, das nur den Iranern verbehalten ist. Afghanischen Geflüchteten ist es untersagt, Babynahrung für ihre Kinder kaufen und bekommen selbst in Bäckerei kein Brot, obwohl sie den Preis dafür selbst bezahlen.
Das eigentliche Leid tragen die Zivilbevölkerung, die Geflüchteten und die ungehörten Stimmen. So Fatima zum Abschluss zu den Menschen in Europa.
Ja, wir rufen die Menschen in Europa dazu auf, ein umfassenderes Bild dieser Krise zu suchen. Krieg bedeutet nicht nur Kämpfe zwischen Staaten. Das eigentliche Leid tragen die Zivilbevölkerungen, Geflüchtete und die vielen ungehörten Stimmen. Wir fordern europäische Bürgerinnen und Medien auf, mehr Aufmerksamkeit auf die menschlichen Dimensionen des Konflikts zu richten und ihre Regierungen zum Handeln für Frieden und humanitären Schutz zu bewegen.
Mhm. Ja.
Danke Ali und Our Voice für dieses Interview. Das Original ist leider nicht mehr zu hören, aber Our Voice gibt es heute wieder. Ab 16 Uhr und auch jeden Donnerstag ab 14 Uhr die Wiederholung. Schaltet rein, hört rein auf rdl.de, die Stimme der unsichtbaren Our Voice.
Liebe wird oft als höchstes Ideal verklärt. Was für Perspektiven auf Nähe, Intimität, Zugehörigkeit gibt es und welche Utopien werden möglich, wenn wir Liebe anders denken und leben? Ein radikaler Blick auf Liebe und Beziehungen, der unsere Vorstellungen herausfordert und neue Räume für Verbindung schafft. Ein Gespräch mit Nora Kellner.
Wir haben jetzt hier in der Leitung Nora Kellner. Guten Morgen, Nora Kellner.
Guten Morgen.
Stell dich mal kurz vor, Nora. Du hast Politikwissenschaften und Soziologie in Dresden studiert und du arbeitest auch in der Bildungsarbeit in Schulen zu geschlechtlicher, sexueller und romantischer Vielfalt und du bist auch Autorin.
Genau, vielleicht aktuell lebe ich in Köln, aber ja, ich freue mich hier zu sein.
Ja, dann steigen wir jetzt ein. Wir wollen über Liebe sprechen, beziehungsweise über die Dekonstruktion der romantischen Liebe. Das klingt sehr provokativ. Was ist dein Anliegen, zu diesem Thema zu arbeiten und zu sprechen?
Ja genau, ich habe ein Buch dazu geschrieben, das im Oktober dazu veröffentlicht wurde. Und mein Anliegen oder meine Kerngedanken dazu waren, dass ich aus einer aromantischen Perspektive, also einer Perspektive, die ich keine romantischen Beziehungen führen will, mich mit romantischer Liebe und romantischen Beziehungen auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, dass sie total viele Funktionen im Kapitalismus und im Patriarchat einnimmt und das so ein bisschen analysiert habe.
Kannst du das konkret machen?
Ja, voll. Also genau. Ich glaube, Funktionen, die eingenommen werden, sind zum Beispiel, dass die romantische Liebesbeziehung zur Ehe führen soll und die Ehe strukturiert westliche Gesellschaften. Das bedeutet, dass es dahin auch inhärent ist, dass Sorgearbeit privatisiert ist, also dass Kinderbetreuung oder Pflege von älteren Personen oder auch irgendwie Haushalt, Wäsche waschen und so weiter unbezahlte Arbeiten sind und die braucht der Kapitalismus, um funktionieren zu können. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben produktive Arbeit bzw. Lohnarbeit, die dann von der anderen Person gemacht wird. Und da gibt es ja auch so Vorteile wie Ehegattensplitting oder so weiter, dass man so Steuervorteile hat. Und das ist quasi eine Struktur, die der Kapitalismus braucht. Und das versuche ich zu dekonstruieren, weil ich so das Gefühl habe, dass es in romantischen Beziehungen und der Ehe gar nicht so sehr um romantische Anziehung und Liebe und Verliebtsein geht, sondern vielmehr darum, Gesellschaften zu strukturieren und
Das immer wieder zu reproduzieren.
Genau, und dadurch auch Beziehungen zu anderen Menschen irgendwie verunmöglicht oder erschwert werden. Und ich mich so frage, wie können wir eigentlich anders leben und solidarischer leben und uns gegenseitig unterstützen, zum Beispiel in Kinderbetreuung oder wenn es uns nicht gut geht, emotionale Arbeit übernehmen, vielleicht auch Geld zu teilen und irgendwie einfach so solidarischer miteinander zu sein.
Noch eine Ergänzung würde ich machen, dass das ja auch tendenziell sehr heteromäßig organisiert ist und binär in den Geschlechtern mit der Ehe und der romantischen Liebe zumindest tendenziell, auch wenn sich das nochmal ein Stück verändert hat in den letzten Jahren.
Also es werden da auch total patriarchale Strukturen reproduziert, also auch in und zu Gewaltstrukturen auch, die so Ehe fördern. Also mittlerweile gibt es ja auch die sogenannte Ehe für alle, obwohl ich sagen würde, das ist nicht die Ehe für alle, sondern die Ehe für lesbische und schwule Paare. Genau, die aber ja trotzdem wieder so Strukturen reproduzieren und gleichzeitig auch mit Diskriminierungsstrukturen besetzt sind.
Jetzt ist das ja Beziehungsmodell, also die romantische Liebe, die, würde ich mal sagen, total überbewertet wird. Und andere Beziehungsformen, also Freundinnenschaften zum Beispiel, werden ja anders gewichtet und auch teilweise abgewertet. Wie siehst du das denn?
Genau, also das beschreibe ich auch sehr viel und darum geht es mir eigentlich im Kern. Also ich selbst führe nämlich ein freundinnenschaftszentriertes Leben, das bedeutet, dass ich Freundinnenschaften in den Mittelpunkt meines Lebens stelle und das die wichtigsten Beziehungen meines Lebens sind und das aber genauso konträr ist zu diesem eigentlichen Entwurf, dass die romantische Beziehung die beste und tollste Beziehung ist und die priorisierteste Beziehung und genau dahingehend halt Freundinnenschaften abgewertet werden und das total auch zu so Einsamkeit beispielsweise führt oder auch zu dieser Entsolidarisierung und Freundinnen auch einfach nicht im alltäglichen Leben oft mitgedacht werden. Und es genau, glaube ich, durch diese Konstruktion von der Priorisierung oder der Hegemonie der romantischen Beziehung total zur Abwertung von Freundinnenschaften kommt.
Ich finde das total interessant. Es gibt ja auch so in meinem Umfeld, also in feministischen und auch linken Zusammenhängen, schon auch diese Debatten immer, also alle Beziehungen sind gleich viel wert. Das ist dann so der Anspruch, aber real ist es nicht so. Also mit wem in Urlaub gefahren wird oder bestimmte Sachen geteilt oder eben an Feiertagen verbracht, das ist immer ganz klar, mit wem das stattfindet.
Ja, komplett. Also genau, das ist auch eben dieses Narrativ von, ja, die romantische Beziehung ist die wichtigste Beziehung und da gibt es einfach Strukturen und mit ihr wird alles gemacht und mit Freundinnenschaften halt nicht. Aber du hast es voll gut auf den Punkt gebracht, an zu Beispielen.
Was propagierst du denn für Modelle? Bisschen hast du es ja schon gesagt. Ich habe jetzt gerade sowas von anarchistischen Modellen kürzlich gelesen und da hat mich das sehr beeindruckt, dass es immer darum geht, was wir teilen und was uns verbindet.
Mhm. Ich beschreibe unterschiedliche Konzepte und ich glaube, ich würde sagen, dass es auch sehr unterschiedlich sein darf. Also ich glaube, dass es jetzt nicht so dieses eine Modell gibt, das für alle Menschen passt, sondern dass es eben irgendwie unterschiedlich sein kann und Menschen für sich gucken können, was sie brauchen. Und ich schreibe zum Beispiel zum selbstbestimmten Alleinsein und frage mich, was Alleinsein überhaupt bedeutet und wie es konstruiert wird. Ich schreibe eben über Freundinnenschaften und freundschaftszentrierte Lebensweise, über queer-platonische Beziehungen. Das ist so eine neue Beziehungsform, die so ein bisschen beschreibt, die weder in die Kategorie Freundinnenschaft passt, noch in die Kategorie romantische Beziehung. Und über Beziehungsanarchie, was du auch gerade, glaube ich, beschrieben hast, wo es eben darum geht, dass Beziehungen per se, also manchmal werden sie gelabelt, aber dass sie auf jeden Fall nicht hierarchisiert werden und dass ein Label nicht dazu führen soll, dass bestimmte Dinge in dieser Beziehung gemacht werden, sondern dass die Beziehungen so ausgehandelt werden, dass die Menschen eben wollen und dann eben besprochen wird, was möchte ich teilen, möchte ich eine Verantwortung für ein Kind übernehmen oder nicht, möchte ich zusammenwohnen oder nicht, möchte ich Finanzen teilen oder nicht.
Ich finde das total spannend, weil ich auch dieses Thematisieren von Freundinnenschaften oder von Freundinnenliebe oder Beziehungen auch schwierig ist, das zu thematisieren. Also wie stehen wir zueinander? Was wollen wir miteinander? Und ist das auch eine Ermutigung, das mehr zu tun in den Freundinnenschaften?
Ja, total, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es viel mehr Kommunikation in Freundinnenschaften braucht und ich auch das Gefühl habe, dass es so ein totales Bedürfnis danach gibt, mehr Nähe in Freundinnenschaften zu haben, aber wir gar nicht gelernt haben, wie das funktioniert und dass solche Gespräche in Freundinnenschaften oft nicht geführt werden.
Ja.
Ich habe in dem Buch auch so zwei Grafiken oder zwei Schaubilder, die so genutzt werden können auch für so Gespräche, wo es zum Beispiel eins überschrieben ist mit, willst du mit mir in einer queerplatonischen Beziehung sein? Und dann kann man ja, nein oder vielleicht ankreuzen und dann über bestimmte Themen reden, wie zum Beispiel Finanzen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, aber wie zum Beispiel auch Nähe, emotionale Nähe, körperliche Nähe und so unterschiedliche Dinge und dann eben besprechen kann, was möchte man teilen, was möchte man nicht teilen. Das kann man auch für Freundinnenschaften benutzen. Aber diese Gespräche, glaube ich, halte ich für unfassbar wichtig.
Hast du da Rückmeldungen bekommen, was welche dazu sagen, die das ausprobiert haben?
Nee, meistens habe ich bei Lesungen, also ich habe viele Lesungen und da haben die Leute aber bis jetzt eher noch nicht das Buch gelesen, ist, glaube ich, mein Eindruck. Genau, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber ich habe schon das Gefühl bei Lesungen, dass Leute wirklich das Gefühl, das Bedürfnis haben, mehr Nähe in Freundschaften zu haben und das irgendwie cool finden, das auszuprobieren.
Ja, das kann ich mir, oder das deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Ich finde es super spannend und ich finde auch interessant, was du zu dem Modell sagst, mit diesem, wie hast du es genannt, Alleinsein oder Einsamkeit hast du gesagt, oder?
Ich habe Alleinsein gesagt, aber ich schreibe, also ich frage mich auch, was der Unterschied ist zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Und habe irgendwie das Gefühl, dass nicht, also dass hier so gesagt wird, dass Menschen, die keine romantische Beziehung führen, automatisch allein sind, während Menschen, die romantische Beziehungen führen, automatisch nicht allein sind. Und dem würde ich so ein bisschen widersprechen, weil ich so das Gefühl habe, es, und dann kommen wir jetzt zur Einsamkeit, weil ich das Gefühl habe, das wird oft gleichgesetzt. Und ich glaube, es gibt Menschen, die führen romantische Beziehungen, die einsam sind. Es gibt Menschen, die führen keine romantische Beziehung, die einsam sind. Und es gibt aber auch Menschen, die führen keine romantische Beziehung, sind nicht einsam. Es gibt, und umgekehrt. Also es ist nicht davon abhängig, ob Menschen romantische Beziehungen führen oder nicht.
Jetzt kommen wir ganz zum Schluss noch zur Einladung zu deiner Lesung heute Abend hier in Freiburg.
Vielen Dank. Genau, ich lese heute Abend in Freiburg und freue mich, wenn Menschen kommen.
Und zwar ist das heute um 19 Uhr im Hörsaal 1016 am Platz der Universität 3. Und ja, Nora, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ja, ich finde es super spannend. Danke dir.
Danke für die Einladung.
Nora Kellner war das im Gespräch über die romantische Liebe. Sie ist Autorin des Buches Liebesmacht, das sie Anfang Juni auch in Freiburg vorgestellt hat. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 17. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.